Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben?
Willkommen zum Podcast Juristen mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg.
Ich begrüße zu unserem heutigen Gespräch Herrn Dr. Tobias Friedhof. Herr Dr. Friedhof ist 36 Jahre alt und Richter am Landgericht Frankfurt am Main. Derzeit allerdings ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesgerichtshof und dort am 7. Zivilsenat tätig. Hallo Tobias.
Hallo.
Ich freue mich, dass du an meinem kleinen Podcast teilnimmst und würde dich, wie bei allen anderen auch, erstmal bitten zu erzählen, wie es nach dem Abitur für dich so weiterging. Ob du gleich im Studium angefangen hast oder was nach dem Abitur passiert ist?
Ja, sehr gerne. Also ich habe mein Abitur im beschaulichen Sauerland gemacht und bin dann nach einem Zivildienst, den ich noch machen musste, aber im Endeffekt auch machen durfte, dann zum Studium nach Gießen gegangen und ja, habe dann dort 2005 mit dem Jurastudium angefangen. Und es war einfach eine tolle Zeit dort in Gießen, habe dort dann das erste Examen gemacht und habe dann nach dem ersten Examen mit meiner Promotion begonnen. Ich wollte nicht einfach direkt nach dem ersten Examen in den nächsten Stress des zweiten Examens und des Referendariats starten und hatte die Möglichkeit, bei meinem späteren Doktorvater die Promotion zu erstellen im Strafrecht. Da war ich zuvor auch als Student schon tätig, als studentische Hilfskraft, Klausuren korrigieren, was man halt so macht. Und das war einfach eine tolle Gelegenheit, auch nochmal nach dem schon anstrengenden ersten Examen nochmal eine Zeit zu haben, wo man sich ein bisschen mehr auf sich konzentrieren konnte und diese Chance wahrnehmen konnte. Und habe dann diese Promotion entsprechend abgeschlossen, war währenddessen, um das nötige Kleingeld zu verdienen, in einer Großkanzlei als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig in Frankfurt am Main. Und hatte dann aber genügend Zeit, um in einem angemessenen Zeitraum die Dissertation zu Ende zu bringen. Und im Anschluss habe ich dann weiter in Gießen mit dem Referendariat begonnen. Ganz klassisch, so wie alle das machen müssen, am Landgericht, bei der Staatsanwaltschaft. Und habe das dann entsprechend mit dem zweiten Examen abgeschlossen und habe mich dann unmittelbar auch direkt beim Staat beworben, in der Hoffnung, dort in den Staatsdienst starten zu können.
Natürlich die erste Frage gleich. Was war das Thema der Promotion?
Das Thema der Promotion war die straflose Vorteilsannahme.
Und was hast du herausgefunden?
Dass es nicht so einfach ist, wie der kurze Titel vermuten lässt. Also es ist ja ein Tatbestand aus dem Korruptionsstrafrecht, der nicht sonderlich bekannt ist. Da gibt es sicherlich wie die Bestechung und ähnliches bekanntere Straftaten. Das fand ich aber eigentlich ganz charmant, weil dazu dann auch noch nicht viel zu viel geschrieben wurde. Es ist ja oft so, dass es Themen gibt, wo man das Gefühl hat, es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Ja. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz gut. Mein Doktorvater war damit auch einverstanden. Und ja, deswegen wusste ich auch, dass ich dieses Thema in einer absehbaren Zeit bearbeiten konnte. Das war mir halt auch ganz wichtig, dass ich kein Thema nehme, das besonders ausufernd wird und wo ich dann kein Ende mehr finde, sondern ich wusste eigentlich relativ früh, dass ich das begrenzen kann und dann auch nicht mehrere Jahre, 5, 6 Jahre daran sitze. Und ein bisschen Glück hatte ich noch, dass der damalige Bundespräsident Wolf dann auf die Idee kam, diesen Tatbestand in das kollektive Bewusstsein zu heben. Da konnte ich nichts für, das habe ich auch nicht veranlasst. Aber das half insoweit, dass zumindest dieser Begriff der Vorteilsannahme auf einmal in aller Munde war. Das war so in dem Jahr, als auch, meine ich, die Dissertation dann erschienen ist.
Und wie lange hast du gebraucht für die Promotion?
Ich meine, dass ich so nach in etwa anderthalb Jahren die schriftliche Arbeit abgegeben habe. Dann muss man natürlich warten, bis das korrigiert ist. Das ging zum Glück wirklich schnell. Und ja, deswegen war ich da relativ zügig, glaube ich, mit fertig. Das war aber auch mein Ziel, weil ich eigentlich nie, das war für mich klar, in die Wissenschaft wollte, wo man jetzt vielleicht noch tiefgründiger oder noch dogmatischer die Arbeiten erstellen muss und wo auch viele an der Professur arbeiten, ja. wo man natürlich auch nochmal ganz anders eingespannt ist, als wenn man 2 Tage, so wie es bei mir der Fall war, in Frankfurt ist, diese 2 Tage sozusagen auf der Verlustseite einträgt, dann aber den Rest der Woche für die Dissertation
ja.
hat.
Aber also im Verhältnis zu Medizinern ist es ja ein Gain, ein langer Zeitraum gewesen.
Im Verhältnis dazu ist vieles ein langer Zeitraum. Und
aber finde ich super. Also ich finde den Zeitraum vollkommen
toll. Ich bin damit auch zufrieden.
Und dann hast du dich nach dem 2. Examen beim Staat beworben und es hat geklappt.
Ja, es hat geklappt.
Und dann bist du gelandet am Landgericht in Frankfurt oder vorher noch woanders?
Vorher war ich noch am Amtsgericht in Marburg. Das war mein Staat, ein mittleres Amtsgericht. Ich habe damals noch in Gießen gewohnt. Insofern war das auch von der Erreichbarkeit gut. Und ich muss sagen, das war sozusagen der 2. Glücksfall nach der Entscheidung, überhaupt in Gießen zu studieren. War es einfach toll, weil ich dort als Berufsanfänger, der eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, von der Praxis hat man wenig Ahnung, auch nach dem 2. Examen, wie es dann wirklich so ist, wie man Verfügungen erstellt. Ja. Das weiß man einfach nicht. Und ich wurde dort sehr, sehr herzlich und freundlich aufgenommen. Es war immer jemand da, der einem geholfen hat, auch mehr oder weniger Aktenstapel mit einem durchgearbeitet hat, in Anführungszeichen, einem gezeigt hat, worauf es ankommt. Mhm. Und das war ein toller Start.
Das habe ich schon anders gehört von anderen Gerichten, dass man da sehr, sehr alleine gelassen wird als junger Richter. Also von daher.
Das hört man in der Tat. Das ist, wie so oft im Leben, eine Glückssache, würde ich sagen. Es kommt vielleicht auch ein bisschen auf einen selber an, ob man auf die Leute zugeht und Hilfe anfordert oder von Anfang an in seinem Kämmerchen sitzen möchte. Ja. Ich kann nur für mich sagen, dass ich bislang sowohl in Marburg wie auch an allen anderen Gerichten immer auf sehr hilfsbereite und nette Kolleginnen und Kollegen gestoßen bin, die einen nie haben hängen lassen.
Sehr gut.
Das ist wirklich gut.
Ja. Und dann von Marburg ging es wohin?
Dann ging es relativ kurzfristig nochmal ans Amtsgericht Gießen. Mhm. Da war der Weg dann zur Arbeit noch kürzer. Das lag einfach daran, dass da eine Richterin kurzfristig abgeordnet wurde und die Ersatz brauchten. Da war ich dann allerdings nur ein halbes Jahr, aber auch da war es sehr nett. Und dann bin ich am Landgericht in Frankfurt gelandet.
Und dort für eine spezielle Kammer, ein spezielles Rechtsgebiet?
Am Landgericht Frankfurt war ich zunächst mit großem Anteil in einer Wirtschaftsstrafkammer und mit einem kleineren Anteil in einer Bankenkammer, also im Zivilrecht. Das ist in Frankfurt häufig der Fall, dass man, wenn man in einer Strafkammer ist, zumindest noch einen kleinen Anteil an einer Zivilkammer auch bekommt, was ich persönlich ganz, ganz gut finde, weil man einfach in beiden Rechtsgebieten drin bleibt. Man verliert nicht eins aus dem Blick und hat vielleicht nach 5 Jahren dann auf einmal so eine Art Panik, weil man sich wieder ins Zivilrecht einarbeiten muss und überhaupt keine Ahnung mehr davon hat. Und dann bin ich im Laufe der Zeit dann in einer Baukammer dann gelandet zuletzt und war dort zu 100% eingeteilt.
Im Baurecht?
Im Baurecht.
Jetzt eine kurze Frage von mir. Wie lange hast du gebraucht, um in den Gerichtsgebäuden in Frankfurt dich zurechtzufinden? Ich war da als Referendar und habe lange gebraucht, um mit den Gebäuden klarzukommen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das kann am Anfang einen sehr verwirren. Also ich bin auch mehrere Male falsch gelaufen. Gerade die Hauptgebäude, die es dort gibt, haben die Eigenschaft, dass die Stockwerke um ein halbes Stockwerk verschoben ist. Das heißt, man ist beim Übergang, kommt man aus dem Stockwerk 3 raus und steht so vor dem Stockwerk 2,5 mehr oder weniger und weiß nicht genau, wo man hinlaufen
muss. Ich finde das ganz irre. Also Frankfurt wirklich schwierig.
Frankfurt ist schwierig und es gibt genug Anwälte, die deswegen auch ein paar Minuten dann zu spät kommen. Aber es hat noch zu keinem Versäumnisurteil, zumindest bei mir, geführt.
Ja. So, aber jetzt viel spannender. Jetzt bist du am Landgericht Frankfurt am Main und jetzt bist du aber wissenschaftlicher Mitarbeiter am BGH. Wie ist das passiert?
Auch das beruht natürlich auf einer eigenen Entscheidung. Da wacht man auch nicht eines Morgens auf und ist auf einmal an den BGH abgeordnet, sondern das ist im Laufe der Zeit bei mir als Gedanke auch gewachsen, dass ich da gerne mal Erfahrungen sammeln würde. Es ist nun mal die letzte Instanz, wo die letzten Entscheidungen auch getroffen werden hier in diesem Land. Und nachdem ich zu diesem Entschluss gekommen bin, dass das für mich überhaupt in Frage kommt, war es jetzt bei mir so, dass man mit diesem Ansinnen dann in Frankfurt am Landgericht zum Präsidenten geht, mit dem darüber spricht. Und da hatte ich das Glück, dass ich da von Anfang an unterstützt wurde und dass das befürwortet wurde. Dann wird das entsprechend weiter ans hessische Justizministerium gegeben, die dann die Unterlagen, Personalakte etc. auf dem relativ kurzen Dienstweg nach Karlsruhe schicken. Und wenn die anhand der Unterlagen erkennen, dass das grundsätzlich möglich wäre, bekommt man da relativ zeitnah einen Vorstellungstermin bei der Präsidentin und der Präsidialrichterin, muss und darf mit diesen dann nochmal ein bisschen reden. Das war auch sehr, sehr nett. Auch die waren sehr zuvorkommend. Da hatte man überhaupt nicht das Gefühl, man ist irgendwie, kommt als Bittsteller, sondern das war sofort ein Gespräch auf Augenhöhe. Man hat auch gemerkt, die würden sich freuen, wenn man da unterstützend hinkommen würde. Mhm. Ja, und wenn man sich da halbwegs normal benimmt, dann klappt das in der Regel auch.
Dann darf man auch bleiben.
Dann darf man auch bleiben. Also,
ja, aber toll.
Genau. Und so hat es dann funktioniert und seit Oktober bin ich jetzt dort.
Beim siebten Zivilsenat.
Beim siebten, genau.
Und der macht auch Baurecht.
Der macht auch Baurecht, Werkvertragsrecht. Da ist natürlich ein großer Bestandteil das Baurecht. Mhm. Dann gibt es noch ein paar Randgebiete, Sachverständigenhaftung, unter anderem Handelsvertreterrecht. Und auch Bereiche der Zwangsvollstreckung sind dort angesiedelt und jetzt seit diesem Jahr auch der große Bereich der sogenannten Dieselverfahren, die der siebte Senat vom sechsten geerbt hat. Ja. Und der nimmt jetzt natürlich auch einen sehr großen Bereich ein.
Oh mein Gott.
Ja.
Da beneide ich dich nicht drum, muss ich sagen. Gleichwohl die Frage, würdest du es rückblickend anders machen oder sagst du, die Laufbahn als Richter war der richtige Weg? Das macht mir Freude, da bin ich zufrieden mit.
Also für mich kann ich sagen, dass es der absolut richtige Weg war und ich den Beruf für mich absolut richtig gewählt habe. Das ist natürlich immer subjektiv. Bei mir ist es auch so, dass ich im Gegensatz zu vielen anderen Kolleginnen und Kollegen nie vorher als Anwalt tätig war oder im Unternehmen tätig war. Das heißt, mir fehlt natürlich ein bisschen diese Erfahrung, das möchte ich auch nicht gleichsetzen mit der kurzen Zeit, die ich in Frankfurt in der Großkanzlei unterstützend tätig war. Ich glaube, das kann man nicht ansatzweise vergleichen. Das heißt, das fehlt mir, aber ich vermisse es auch nicht. Also ich fühle mich sehr wohl in dem Beruf. Es ist genau das, was mir Spaß macht und was mir auch immer noch Spaß macht. Gut, jetzt mache ich das noch keine 20 Jahre oder so.
Ja.
Also, das wäre jetzt auch schlecht, wenn
du bist doch nicht
wenn,
Mürbe.
Wenn
ja.
es, genau, wenn ja. es jetzt schon keinen Spaß mehr machen würde, aber es wüsste auch nicht, was dazu kommen müsste, damit es mir keine Freude mehr macht.
Und findest du diese viel umwobene Work-Life-Balance im Richterjob gewahrt? Oder gibt es, oder anders formuliert, gibt es Unterschiede zwischen dem Richter am Amtsgericht, dem Richter am Landgericht oder dem Richter am BGH, jetzt aus deiner Sicht? Also man kann ja jetzt nicht pauschal sagen, alle Richter am Amtsgericht, sondern aus deiner Sicht würdest du sagen, in allen Stationen ist es ein ordentliches, ausgeglichenes Leben, was man unter dem Begriff der Work-Life-Balance gut leben kann? Oder würdest du sagen, naja, das ist grenzwertig? Oder?
Also ich kann es auch da natürlich nur für mich beantworten.
Ja,
und ich hatte bislang immer das Gefühl, dass unterm Strich die Work-Life-Balance stimmt.
Ja.
Also es ist auch so, je nach Kammer, je nachdem, ob man im Strafrecht ist oder im Zivilrecht ist, gibt es mal bessere und schlechtere Phasen. Kommt man in ein neues Dezernat, muss man sich erstmal einarbeiten, sich mit den Akten vertraut machen. Ist man in einer Wirtschaftsstrafkammer und muss ein langes, nicht rechtskräftiges Urteil schreiben, steigt die Arbeitsbelastung.
Ja.
Ich glaube aber, man bekommt es hin. Was nicht heißt, dass es sicherlich auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die vielleicht ein bisschen Pech hatten, die in einem sehr stark belasteten Dezernat gelandet sind. Es ist ja auch eine individuelle Herangehensweise.
Ja.
Arbeitet man eher schneller, versucht man die Verfahren zu Ende zu bringen oder möchte man auch noch die letzte Mindermeinung in den Kommentaren finden? Das ist schwer zu sagen.
Oder ist der Fall einfach blöd gelagert?
Oder ist
also
der
wir
Fall
beide wollen nicht im Senat sitzen, der am OLG in München den NSU-Prozess begleitet hat. Ich glaube, das
so ist es. Da hat man dann einfach gelitten.
Ja,
wenn das
genau.
so ist, da hat man dann auch wenig Chancen, da rauszukommen. Aber nochmal, für mich kann ich sagen, dass über die ganzen Jahre jetzt gesehen hat das immer gepasst.
Ja. Und ich habe ganz vergessen zu fragen, ganz am Anfang, gab es eine Alternative zum Jurastudium eigentlich für dich?
Relativ wenig, muss ich sagen. Also der Zivildienst war für mich so eine Gelegenheit, nach dem Abitur das einfach alles nochmal sacken zu lassen, mir zu überlegen, wo möchte ich gerne hin, was möchte ich studieren. Es war jetzt nicht so, dass irgendwas da gewesen wäre, wo ich sage, das muss ich auf jeden Fall machen. Das war auch bei Jura nicht der Fall. Wie, glaube ich, bei 90% der Studierenden weiß man einfach nicht, was einen da erwartet. Ich komme auch aus keiner Juristenfamilie. Ich bin der Erste meiner Art. Also da hätte ich keinen fragen können. Und es war einfach so, dass ich auch damals schon im geschichtlichen, politischen Bereich interessiert war, das selber aber nicht studieren wollte, weil da am Ende dann ja auch so ein bisschen der Lehrerberuf drohte, den ich vermeiden wollte.
Oder Journalist.
Oder Journalist, ja, freier Autor.
Ja.
Und das war so eine Gemengelage, wo es dann einfach auf Jura hinausgelaufen ist. Das, was man sich halt so als Laie darunter vorstellt.
Ja.
Eigentlich hat man keine Ahnung von dem, was einen erwartet, wenn man niemanden hat, den man vorher mal intensiv fragen kann.
Eine vage Vorstellung davon.
Eine vage Vorstellung, genau. Die da drin besteht, in erster Linie, dass man Menschen verurteilt und ja, der Fokus ist ja eigentlich nur aufs Strafrecht gerichtet.
Das stimmt, ja.
Auch bei dem juristischen Laien, da kommt keiner auf die Idee, dass man als Richter vielleicht nicht unbedingt jeden Tag Menschen einsperrt, sondern ja auch mal das undichte Dach einen lange beschäftigen kann.
Stimmt.
Das ist erst der zweite Gedanke allenfalls.
Ja, das stimmt. Vielen Dank für deine Ausführung. Und jetzt natürlich, was ich am liebsten von meinen Gästen höre, gibt es irgendeinen Fall in deiner Karriere, der dich begleitet hat oder noch begleitet, wo du sagst, den werde ich so schnell nicht mehr los?
Ja, da habe ich lange überlegt, was ich da präsentieren kann. Wie gesagt, ich kann jetzt noch nicht aus jahrzehntelanger Erfahrung schöpfen, aber ich war auch als Strafrichter mal in der großen Strafkammer tätig. Und es ist leider so, dass in dem Beruf, wenn man mal als Strafrichter auch tätig war, einen eher die etwas traurigeren oder auch sehr traurigen Fälle begleiten, ohne dass das jetzt bedeutet, dass man deswegen schlaflose Nächte hat. Aber wenn man überlegt, welcher Fall einen geprägt hat oder einem in Erinnerung bleibt, sind das nun mal oft die sehr traurigen Fälle. Und da war es so, dass wir als Schwurgericht einen Fall verhandelt haben, wo ein 2-jähriger Junge absolut abgemagert und dann noch erkrankt im Krankenhaus gelandet ist. Das ist schwer zu sagen. Über die Mutter hat den Sohn ins Krankenhaus gebracht und man hat dort festgestellt, dass er sich in einem absolut schlechten Allgemeinzustand befindet. Hat nur noch wenige Kilo gewogen, also bei einem 2-Jährigen kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Der Gutachter meinte im Verfahren, das sind Bilder, die er eigentlich nur aus seiner Zeit in Afrika kennt, von den hungerleidenden Kindern dort.
Dramatisch.
Und das Strafverfahren richtete sich dann gegen die Mutter wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Der Junge ist dann trotz intensiver Bemühungen verstorben im Krankenhaus. Seine Schwester konnte man zum Glück noch retten, die befand sich in einem ähnlichen Zustand. Und dann sitzt man da als Schwurgericht mit 2 Schöffen und muss diesen Sachverhalt aufklären. Bei aller Professionalität lässt einen das, glaube ich, in keiner Form kalt. Die Vorsitzende hatte die Verhandlung auf 4 oder 5 Verhandlungstage angesetzt. Am Ende waren wir, glaube ich, bei Mitte 20. Es war ein sehr, sehr langer, kräftezehrender Prozess. Die Verteidigung, das muss man sagen, hat alles gegeben. Es gab diverseste Ablehnungsanträge. Also man wurde auch wirklich gefordert als Richter. Und dann sitzt man da und hat auf der einen Seite diesen absolut dramatischen und traurigen Fall des verstorbenen Jungen. Und hat auf der anderen Seite die Mutter, die insgesamt noch 9 weitere Kinder hatte, alleinerziehend war und glaubhaft gezeigt hat, dass ihr dieser Verlust mehr als allen anderen ans Herz geht und dass sie absolut verzweifelt war. Und man konnte sich ein Stück weit schon so ein bisschen in diese Lage reinversetzen, wie sowas passieren kann. Auf der anderen Seite sieht man einfach die schlimme Folge davon. Und dann muss man abwägen, wie man so einen Menschen dafür bestraft. Ich weiß nicht, inwieweit es da richtig oder falsch gibt bei so einem Urteil. Und das ist sowas, wenn man sich da, glaube ich, mal oben hinsetzt auf die Richterbank, und sei es als Schöffe, merkt man auch mal, wie schwer es einem fällt. Denn wenn man so einen Fall der allgemeinen Bevölkerung, sage ich es jetzt mal, erzählen würde, dann wäre das, was wir als Urteil gefunden haben, das waren am Ende 3 Jahre und 6 Monate Freiheitsstrafe, würden wahrscheinlich viele für zu gering erachten, wenn sie das jetzt erstmal so hören. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite.
Was ergab sich denn? Das ist ja, was ergab sich denn in den 20 Verhandlungstagen? Also welches Bild ergab sich von dieser Frau oder von den Zuständen oder der Familie?
Letztendlich ergab sich das Bild, dass der Junge wohl lange Zeit nicht ordnungsgemäß versorgt wurde mit Nahrungsmitteln. Das Jugendamt war da, aber es, ja, irgendwie hat die Mutter es hinbekommen, dass das nicht aufgefallen ist. Wobei man da sagen muss, es gab dann noch ein weiteres Verfahren gegen die Jugendamtsmitarbeiterin wegen fahrlässiger Tötung. Das nur am Rande. Also auch da gab es ja weitere Schuldzuweisungen. Und da muss man sich vorstellen, dass man eine Mutter hat, die alleinerziehend ist und
mit 9 Kindern.
Mit 9, damals noch 10 Kindern von Sozialhilfe lebt. Und sich dann so eine Art Überforderungssituation einstellt, man aber gleichzeitig auch merkt, dass der Wille wohl gefehlt hat, sich Hilfe zu holen. Und
ja, wahrscheinlich aus der Überforderung heraus. Ja.
Aus der Überforderung heraus und vieles von dem Willen getragen, die Kinder nicht zu verlieren, was ja absolut nachvollziehbar ist.
Ja.
Und das war auch das, was man ihr in der Verhandlung jederzeit geglaubt hat, dass sie die größte Angst davor hatte, wenn wir sie verurteilen zu einer entsprechenden Freiheitsstrafe, dass ihr natürlich die Kinder auf lange Zeit entzogen werden. Die waren währenddessen schon in Obhut des Jugendamtes. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wann kann sie vielleicht wieder ihre Rolle als Mutter aus?
Genau, und was passiert mit den Kindern bis dahin?
Genau.
Und weißt du, was aus der Frau geworden ist?
Ich weiß nur, dass das Urteil dann entsprechend vom BGH bestätigt wurde. Das heißt, Frau musste dann ihre Haftstrafe antreten. Ich habe das noch so ein bisschen verfolgt und weiß nur noch, dass sie dann relativ schnell ist, jetzt so schnell, wie es halt ging und das Gesetz es vorsieht, dann wohl in den offenen Vollzug beziehungsweise vielleicht auch mittlerweile schon auf Bewährung wieder entlassen ist. Das weiß ich nicht. Das ist ja wahrscheinlich kein Fall, der sich nochmal wiederholen wird. Das ist halt leider aus einer schwierigen Gemengelage so geschehen. Aber der Fall ist für mich immer so ein Paradebeispiel dafür, dass der Ruf nach harten Strafen immer schnell da ist und es ganz anders ist, wenn man dann auf dem Richterstuhl sitzt und darüber entscheiden muss.
Ja, ich hätte nicht dort oben sitzen wollen, ganz ehrlich.
Ja, es gehört mit zu dem Beruf.
Ja.
Also dessen muss man sich klar sein, dass auch solche Sachen dazugehören. Und ja, auch da kann ich nur für mich sagen, das ist jetzt was einen bewegt und was man auch, was ihr ja jetzt auch merken, im Gedächtnis bleibt. Aber es sollte einem auch keine schlaflosen Nächte bereiten. Man sollte es nicht zu lange mit nach Hause nehmen.
Ja.
Da muss jeder für sich selber schauen, welche Mechanismen er da entwickeln kann, um sich da auch ein bisschen vorzuschützen.
Was hatte denn der Verteidiger beantragt in der Sache? Weißt du das noch? Oder was war das Ziel der Verteidigung?
Die Verteidigung wollte, das hat immer so ein bisschen gewechselt. Ich meine, es wäre hinterher eine fahrlässige Tötung gewesen, beziehungsweise es kann auch sein, dass selber auf Körperverletzung mit Todesfolge im minderschweren Fall plädiert wurde. Und da, bitte jetzt nicht festnageln, das weiß ich nicht mehr ganz genau, wäre auch eine Bewährungsstrafe noch mit 2 Jahren möglich gewesen. Das ist ja oft Ziel der Verteidigung noch, diese Grenze von 2 Jahren zu erreichen. Und
Na, in dem Fall sogar verständlich, um den Kontakt zu den Kindern nicht zu verlieren.
Genauso ist es.
Ja.
Genauso ist es. Und auch wir haben einen minderschweren Fall sogar angenommen, sahen uns aber dann entsprechend nicht in der Lage, dann entsprechendes Strafmaß auszusprechen.
Danke für den Fall, auch wenn er mich angefasst hat und ich ein bisschen drüber nachdenken muss. Aber danke für den Fall und vielen Dank für das Gespräch. Hast du noch irgendeinen Tipp, den du den angehenden Juristen oder dem Bürger mitgeben möchtest? Wenn du magst, wenn du sagst, ich habe keinen, dann hast du keinen.
Also den angehenden Juristen kann ich nur empfehlen, sich insbesondere während des Studiums einen guten Freundeskreis aufzubauen, mit dem man die Sache wirklich ordentlich durchziehen kann. Man muss schon sagen, dass das Studium, das erste Examen und insbesondere auch das zweite Examen Kraft kosten können. Da ist es schon wichtig, dass man ein soziales Umfeld hat, mit denen auch mal ein Bierchen trinken gehen kann oder mal Ablenkung bekommt. Also man sollte sich da nicht zu früh in seinem Kämmerchen einschließen.
Ja.
Und ansonsten kann ich nur Werbung für den Richterberuf machen. Das ist wirklich eine tolle Sache, verantwortungsvoll, aber auch abwechslungsreich. Und wer da mit dem Gedanken spielt, in diese Richtung zu gehen, dem kann ich nur empfehlen, da dran zu bleiben, sich zu informieren, gerne auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis zu sprechen,
ja,
um so ein vollständigeres Bild zu bekommen von dem Beruf.
Würde ich unterschreiben, wir brauchen viele gute Richter.
Das auf jeden Fall.
Tobias, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Reinhören. Und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel Sonnenberg.